On the Pitch, der Sportpodcast mit Benny und David.
Herzlich willkommen zur 132. Folge von On the Pitch, der Sportpodcast. Und ja, ein nächster Schritt geht in die Richtung des Winters, zumindest aus der Sportsicht gesehen. Denn ja, am Wochenende starteten einige weitere Wintersportarten in die Saison. Und natürlich haben wir viel Zeit wieder vor dem Fernseher verbracht, um das für euch zu zerpflücken. Und darauf freue ich mich natürlich heute besonders. Moin David.
Ja, ich mich auch. Hi Benny. Wir haben natürlich zu Beginn ganz viele verschiedene Sportnews und Disziplinen am Start. Wir werden ganz kurz in den Tennis schauen. Wir haben Darts, Handball, Basketball und NFL auf dem Programm. Da gab es ja das Thanksgiving-Wochenende. Und dann, ja, wie viele Wochen sagen wir das jetzt schon, der Winter hat richtig begonnen. Ich glaube, dieses Wochenende macht das am meisten Sinn. Deswegen beschäftigen wir uns mit den Wettbewerben in Ruka. Das heißt, wir blicken auf nordische Kombinationen, Langlauf und Skispringen. Bevor es dann noch Langlauf hatten wir schon, Ruka natürlich, Ski Alpin bei Herren und Damen sowie Skeleton und Bob geht. Und bevor wir zum Wintersport kommen, natürlich dann ganz am Ende auch noch der Fußball. Das heißt, wir blicken natürlich darauf, was sportlich sich in Katar getan hat. Alles abseits der Plätze, ja, wie gesagt, in der zweiten Folge von Katastrophe. Das kommt diese Woche auch noch. Und dann können wir direkt reinstarten mit dem Tennis, weil ich glaube, wir haben eine lange Agenda vor uns heute.
Ja, absolut. Und auch im Tennis gibt es ja nicht so viel zu berichten, bis auf natürlich dem Davis Cup, der jetzt endlich zu Ende gegangen ist. Deutschland ist ja bis ins Viertelfinale gekommen, unterlag da dann Kanada knapp mit 1-2. Und ja, genau dieses kanadische Team hat am Ende auch den Titel geholt. Im Finale ging es dann gegen Australien. Kokkinakis, die Mauer und Purcell und Thompson im Doppel. Und am Ende, ja, war es ein deutlicher Erfolg. Das Doppel wurde annulliert. Ich weiß gerade leider nicht, warum. Aber beide Einzel, naja, wurden halt schon zuvor gewonnen. Dementsprechend, ja, hat man sich das, glaube ich, einfach erübrigt, das Doppel. Shapovalov gewinnt gegen Kokkinakis 6-2, 6-4. Und Felix Auger-Aliassime, natürlich das größte Talent aus Kanada, 6-3, 6-4 gegen Alex Di Minaur. Und damit holen sie sich, ich glaube, sogar erstmals den
Davis Cup. Das erste Mal, ja, das habe ich auch gelesen. Ja, Premiere für Kanada als Davis Cup-Sieger.
Ja, ganz genau. Und mehr gab es tatsächlich auch aus dem Tennissport nicht.
Genau, dann machen wir weiter mit dem Handball. Da kann man aus der Bundesliga eigentlich berichten, dass alles im erwartbaren Rahmen blieb. Das heißt, Siege für unter anderem Berlin, für den THW gegen Gummersbach, für die SG Flensburg-Handewitt und auch Magdeburg konnte gewinnen gegen Hamburg. Melsungen verliert gegen Leipzig mit neuem Trainer 40-33. Das heißt, da müssen wir uns nicht weiter draufstürzen. Alles wie erwartet. In der Basketball-Bundesliga der Easy Credit BBL hingegen gab es zwei Überraschungen, auf die wir kurz eingehen möchten. Das eine ist, dass die MHP-Riesen aus Ludwigsburg gegen die Telekom Baskets Bonn gewonnen haben. Mit 84-80 hieß es dann Spitzenspiel der zweiten gegen die vierten. Und im anderen Überraschungsspiel besiegte die BG Göttingen mit 96-95 Alba Berlin und die sind jetzt auch nicht mehr Tabellenführer. Das sind jetzt die Bayern, während Göttingen auf Platz 6 in der Tabelle springt.
Ja, ganz genau. Göttingen ist ja ganz gut in die Saison gestartet, hatte dann jetzt ein kleineres Loch und jetzt hat man sich doch eindrucksvoll zurückgemeldet. Und ich würde sagen, ich gehe direkt in die NFL, denn da haben unter anderem die Chiefs und die Eagles, ja, weiterhin ihre Ambitionen auf den großen Titel, auf den Super Bowl gefestigt. Die Eagles konnten zum Beispiel die Green Bay Packers mit 40-33 schlagen, die weiterhin auf dem absteigenden Ast sind. Und ja, auch die Raiders gewinnen mit 40-34 gegen die Seattle Seahawks. Für die Raiders war es erst der vierte Saisonsieg. Und auch der deutsche Johnson hat ja mit einer guten Defense-Performance einen großen Anteil daran gehabt. Wir gehen noch kurz auf die anderen Ergebnisse ein. Die Lions verlieren gegen die Bills mit 25-28. Die Cowboys gewinnen gegen die Giants 28-20. Die Vikings besiegen die Patriots 33-26. Die Panthers die Broncos 23-10. Die Bucks verlieren erneut, diesmal gegen die Browns 17-23. Nachdem ja Tom Brady unter anderem in den letzten Spielen doch ja, wieder einiges an Boden gut machen konnte mit seinem Team.
In Overtime, ja.
In Overtime verloren sie, genau. Die Jaguars verlieren ganz knapp gegen die Ravens 27, nee, andersrum, die Ravens verlieren gegen die Jaguars, so 27-28. Die Dolphins besiegen die Texans 30-15, die Jets Bears 31-10, Bengals gegen die Titans 20-16, Commanders gewinnen gegen die Falcons, Chargers gewinnen gegen die Cardinals. Die Chiefs haben wir eben schon angesprochen, das Ergebnis habe ich noch nicht gesagt, gegen die Rams, also gegen den Super Bowl Champion aus dem vergangenen Jahr, 26-10. Und zudem, neben den Eagles, die ich schon gesagt habe, die 49ers gegen die Saints 13-0 sogar.
Ja, klar. Also wirklich teilweise auch sehr eindeutige Partien. Die Dolphins zum Beispiel haben zur Hälfte schon 30-0 geführt gestern Abend. Also da hat sich einiges getan an diesem langgestreckten NFL-Spieltag, der ja dann abgeschlossen wird mit Colts gegen Steelers. Und ja, dann bleibt uns nichts anderes übrig, als den Dartsport noch zu nehmen. Da sind wir fast schon im Winter angekommen. Benny, die Players Championships Finals standen an und es gab einen neuen Darter von Michael van Gerven.
Ja, und das auch noch im Finale, im großen Finale. Traf er auf Rob Cross, der endlich mal wieder in einem Major-Finale stand. 6-11 gewann am Ende Michael van Gerven und gewinnt damit natürlich auch die Generalprobe für die Weltmeisterschaft, die das nächste Turnier sein wird, Mitte Dezember dann. Also ist auch schon wieder ganz bald. Aus deutscher Sicht lief es auch ganz gut. Martin Schindler stand in seinem ersten Major-Achtelfinale. Verlor dort gegen Rob Cross mit 6-10, also hauchdünn. Und Ricardo Pietreczko konnte ja bei einem seiner wenigen Major-Spiele bisher direkt glänzen. In Runde 1 traf er als Nummer 64 der Players Championships auf die Nummer 1 der Players Championships. Und das war Damon Hatter. Und den konnte er tatsächlich im Decider mit 6-5 schlagen, bevor er dann in Runde 2 gegen Kellen Ritz ausgeschieden ist. Ansonsten gab es noch eine ganz knappe Sache bei Max Hopp, der übrigens bei dem Turnier nicht dabei war, aber am Wochenende stand ein Qualifier für die WM an, der Western Europe Qualifier. Und die Tourcard-Holder, die aus den Niederlanden, Deutschland und Belgien kommen, hätten auch da dann nochmal zum Qualifier fahren können. Das hat Max Hopp gemacht. Kam bis ins Finale mit soliden und konstanten Leistungen und verlor dort dann erst 2-7 gegen Jimi Hendrix, gegen den Niederländer. Das heißt, heute allerletzte Chance für Max Hopp und auch für Ricardo Pietreczko auf die Weltmeisterschaft.
Ich wusste gar nicht, dass Jimi Hendrix Niederländer ist.
Ja, da haben die Eltern, glaube ich, es ganz clever gemacht mit dem Namen.
Sehr schön. Dann sind wir tatsächlich schon im Wintersport angekommen. Das Ganze machen wir nach der Unterbrechung. Und dann gibt es als erstes Ruka, das heißt Skispringen, Kombi, Langlauf. Danach gibt es Ski Alpin und dann geht's ab in den Eiskanal, bevor es sich dann der Fußball-WM zuwidmet mit Skeleton und Bob. Bis gleich.
On the Pitch. Der Sportpodcast mit Benny und David.
Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder mit dem dritten und vierten Weltcup-Springen der Skispringer aus Ruka. Da war ja das klassische Nordic Opening und auch endlich mit schönen Schneewäldern aus Finnland. Das waren wir ja schon aus Levi gewohnt vom vergangenen Wochenende. Die Kombinierer waren am Start, die Langläuferinnen und Langläufer waren da, aber natürlich auch die Skispringer und mit denen wollen wir anfangen heute. Es gab zwei Schanzenrekorde. Zum einen von Ance Lanisek und von Halvor Ekner Granerød 149 und 150,5 Meter. Damit hat die Ruka Tunturi noch mal ein paar Plätze gut gemacht, was die Schanzenrekordliste auf skisprungschanzen.com angeht. Was gibt es zum Wochenende zu sagen? Die Quali am Freitagabend wurde auf Samstagmorgen verschoben, weil die deutschen Skier zu spät ankamen. Und aus deutscher Sicht ebenfalls positiv ist die Nachricht, dass Willingen weiterhin Bundesstützpunkt sein wird. Das können wir noch zu den Rahmendaten sagen und zum sportlichen Geschehen kann Benny jetzt gerne den Einstieg geben.
Ja, also vielleicht erstmal von vorne weg. Das war wirklich ein wunderbarer, für mich auch der Auftakt in die Saison. Schön verschneites Ruka, so wie sich's gehört. Und man landet tatsächlich nicht auf Matten, sondern auch wirklich auf Schnee. Und in was für einer Kulisse wieder. Ruka macht wirklich jedes Mal wieder Spaß, was nicht nur an der Schanze liegt. Das muss man vielleicht auch sagen. Wir blicken vielleicht mal auf die Ergebnisse. Wir beginnen am Samstag. Ance Lanišek gewinnt den ersten Weltcup der Saison von ihm. Vor Stefan Kraft, der auch schon in Wüst sehr gut dabei war. Und Piotr Schuwa, der das Podest vollendet. Aus deutscher Sicht tatsächlich immerhin nach einem schwachen Ruka-Wochenende Karl Geiger in den Top 10 mit Platz 6. Das wurde bei den anderen Deutschen am nächsten Tag dann auch noch besser. Aber Andi Wellinger holt sich direkt die halbe Norm für die nordische Ski-WM 14. Markus Eisenbichler 16. Pius Paschke auch in den Top 20 wieder mit Platz 18. Stefan Laie, der an diesem Wochenende übrigens Philipp Raimund ersetzt hat, auf Rang 21. und Konstantin Schmid auf 28. Das heißt, zumindest zuallererst alle Deutsche in den Punkten.
Genau, und dann kann ich ja vielleicht drauf eingehen, und das ist vielleicht auch ein Format, was wir für die nächsten Wettbewerbe generell so handhaben können, dass ich gucke, was international noch Beachtliches passiert ist. Wir haben zum Beispiel gleich den zweiten Polen hinter dem Drittplatzierten, nämlich David Kubacki auf Platz 4. Dann haben wir sehr erfreulich Manuel Fettner direkt vor Karl Geiger auf Platz 5, der auch weiterhin da weitermacht, wo er bei Olympia angefangen hat. Punktgleich Lindwig und Tanda auf der 7. Dann haben wir überraschenderweise Giovanni Presadola auf Platz 11, Jania Czofenik auf Platz 12, Bendik Jakobsen-Hegli, der uns ja beim Skifliegen in Oberstdorf Spaß gemacht hat, direkt vor Robert Johansson auf Platz 19. Und sonst international beachtlich ist soweit nur noch, dass Fatih Arda Ipcioglu nach 135 Metern im ersten Durchgang 2 Weltcup-Punkte holt.
Und dass Ryoyo Kobayashi, der Gesamtweltcup-Sieger von der vergangenen Saison, übrigens in der ersten Runde ausgeschieden ist. Ähnlich übrigens wie an Tag, nee, ich glaube an Tag 2 ging es in die Punkte, aber auch nicht so weit.
Das werden wir gleich sehen.
Das werden wir gleich sehen. Aber ja, auf jeden Fall, da ist schon mal was zu sehen, dass es nach vorne auf jeden Fall weiterhin spannend bleibt. Das Podest ist wieder ein anderes. Stefan Kraft, der sich da so ein bisschen, auch mit Ancelaniszek übrigens, ein bisschen herauskristallisiert als die Konstanz. Und dann würde ich sagen, blicken wir direkt auf Tag 2. Denn auch da ist Stefan Kraft auf dem Podium und da gab es tatsächlich einen Doppelsieg, David. Stefan Kraft gewinnt mit Halvor Egner-Garnerud punktgleich mit 304,5 Punkten den zweiten Weltcup an diesem Wochenende vor Naoki Nakamura. Der Japaner holt damit sein erstes Podium.
Ja, das gab es das letzte Mal vor, ich glaube, 8 Jahren mit Simon Amano und Noriaki Kasai, die auch in Ruka punktgleich gewonnen hatten. Also durchaus Tradition an diesem Standort und auch für überraschende Podiumsplatzierungen gut. Ruka, das haben wir ja nicht zuletzt dank dem legendären Podium von Pascal Bodmer vor Urzeiten mal gesehen. Wie gesagt, Naoki Nakamura, das erste Mal überhaupt auf dem Podium und da gab es auch wirklich ein richtiges Schaulaufen, was die Weiten angeht. Wir hatten ganz viele Weiten über Hillsize Soll ich mit der deutschen Platzierung weitermachen? Dann können wir das gerne so handhaben. Andreas Wellinger wird erfreulicher Siebter. Das war deutlich erfreulicher, was die Mannschaftsleistung angeht, als das in den vergangenen Wettbewerben noch der Fall war. Pius Paschke auf der 8, punktgleich mit Czofenik. Eisenbichler auf der 10. Konstantin Schmid wird 21. und leider ausgeschieden. Und das war wirklich traurig. Stefan Laie 32. Karl Geiger 33. und ebenfalls ausgeschieden. Zum Beispiel Mackenzie Boyd-Klaus, der sich jetzt in der Liste derjenigen mit den meisten Weltcup-Springen ohne zweiten Durchgang zu erreicht haben, weiterhin nach oben kämpft. Ist, glaube ich, jetzt gesamt Fünfter oder Sechster in der Tabelle.
Ja, also grundsätzlich wäre ich ja mit diesem Wochenende aus deutscher Sicht sehr zufrieden. Hätten wir dann am zweiten Tag nicht noch Kahle als mit natürlich deutlich mehr Ambitionen und Stefan Laie außerhalb der Punkten dabei gehabt. Grundsätzlich 4 Leute an diesem Wochenende in den Top 10 gewesen, das ist stabil, würde ich sagen. Und ich glaube, da freut man sich dann auch wirklich auf eine der Heimschanzen mit TTC Neustadt. Ich glaube, dann werden vielleicht auch die ersten Top-Ergebnisse kommen. Ich habe jedenfalls ein gutes Gefühl beim Team. Bin auch gespannt, wie das jetzt mit Laie und Raimund geregelt wird. Ich glaube, es lag ja daran, dass, ob es eine Erkältung war oder irgendwas krankheitsbedingt ist, auf jeden Fall bei Raimund. Ich schätze mal, dass wenn er dann wieder fit ist, er auch Stefan Laie ersetzen wird wieder.
Das glaube ich auch. Also das wird, wie gesagt, ein stetiger Wechsel werden mit den jeweiligen Weltcup-Zyklen, wer da den letzten Weltcup-Startplatz ergattern kann. Vielleicht kommt dann mit den Conti-Cup-Leistungen in den nächsten Monaten noch einer dazu. So ist das ja in der Regel. Ich möchte noch Manuel Fettner hervorheben, der 11. geworden ist am Sonntag. Also es ist einfach weiterhin unglaublich, was der mit 37 Jahren da auf die Schanze brettert. Presadola schafft es auch da ein zweites Mal unter die Top 20. Und ansonsten glaube ich nichts Nennenswertes. Wladimir Zugrawski kommt zweimal in die Punkte, wenn ich mich nicht irre, an diesem Wochenende.
Ja.
Und in TTC Neustadt hofft man darauf, dass sie genug Schnee haben, um in 2 Wochen diesen Weltcup austragen zu können. Denn am kommenden Wochenende sind bei dem nordischen großen Wochenende in Lillehammer nur die Damen dabei. Aber auch die haben ja einen beachtlichen Saisonauftakt durchaus verdient. Und das ist auf der Olympiaschanze von 1994 durchaus gegeben.
Ja, dann absolut. Nur ich hätte noch gerne hinzugefügt, dass weil wir ja eine Skisprung-Saisonvorschau aufgenommen haben vor der Saison. Ganz interessant, dass die Polen, die wir doch so ein bisschen abgeschrieben haben, in Anführungszeichen, oder jedenfalls denen nicht so eine gute Saison zugetraut haben, doch auch im Kollektiv so stark bisher sind. Ich meine, also Kubacki hat ja direkt am ersten Wochenende beide Events gewonnen. Schuwa einmal Fünfter, einmal Dritter an diesem Wochenende. Kubacki auch wieder in den Top 10 gewesen. Das sieht gar nicht so schlecht aus. Und damit weiter.
die Frauen werden für solche Platzierungen nicht sorgen im polnischen Skiverband.
Das ist
und was vielleicht fürs Frauenskispringen noch ganz interessant ist, dass Maren Lündby auch angekündigt hat, dass sie sich jetzt doch eher auf die großen Höhepunkte, unter anderem das Skifliegen in Vikersund, konzentrieren will. Also die wird, was meine Tipps angeht, vielleicht für Überraschungen sorgen, aber nicht in der, während der ganzen Saison. Da bin ich also gespannt, wie das am kommenden Wochenende losgeht. Ich weiß auch gar nicht, ob sie dabei ist, weil sie in Lillehammer vor einigen Monaten ja auch ihre ersten Sprünge wieder gemacht hat nach der langen Pause. Also man darf gespannt sein, wie sich das entwickelt. Und wir bleiben in Ruka und machen weiter mit der nordischen Kombination. Und da ging die Saison gleich mit einem Sensationsliga los aus deutscher Sicht.
Ja, ganz genau. Also in der nordischen Kombination sind ja die deutschen Starter eigentlich schon traditionell stark. Und das zieht sich auch weiter, nur jetzt mit einem neuen Namen. Julian Schmid gewann tatsächlich am Freitag seinen ersten Weltcup, auch schon oft in der vergangenen Saison auf dem Podium gewesen und hat sich da auch schon als großes Talent herauskristallisiert, der Mann, der 1999 erst geboren ist. Und ja, schlug mit unter anderem erst einer Weite von 142,5 Metern Oftebro, Rizek, Frenzel, alle diese großen Namen und startete, glaube ich, von 2 und konnte dann Ryota Yamamoto dann auch noch auf der Strecke einholen und damit dann seinen ersten Weltcupsieg feiern. 3 dann Oftebro, Rizek knapp am Podium vorbei, auf Rang 4, Erik Frenzel auf 5 und Manuel Feist auch noch in den Top 10 mit Platz 10. Johannes Lampater, auch eine der Überraschungen in den letzten Jahren, startete ein bisschen verhalten in die Saison, diesmal 13. Auch Jarl Magnus Rieber hatte erst Probleme, gerade beim Springen, weil der Sprung nur auf 124,5 Meter ging. Da war dann doch einiges an Rückstand aufzuholen, das war dann nicht mehr möglich. Vincent Geiger auf Rang 19 noch in den Top 20, Terence Weber auf Rang 24 und David Mach, der neue Mann, auf Rang 39. Und wir schauen direkt auf den Samstag, da ging es nämlich auch ähnlich erfolgreich für die deutschen Athleten weiter. Auch wenn es da nicht der nächste große Weltcupsieg für Julian Schmid war, stand am Ende Rang 2 da und das direkt hinter dem Phänomen, wenn man so sagen will, Jarl Magnus Rieber. Da ging dann der erste Sprung nicht schief, 136 Meter und konnte das Ding dann ganz entspannt nach Hause fahren, weil er auf der Strecke halt doch einfach der beste Mann ist. Oftebro schon wieder auf 3. Das ist auf jeden Fall ein starkes Wochenende auch von ihm gewesen. Vincent Geiger diesmal immerhin nochmal in den Top 10 gewesen, auf Rang 9 und Johannes Rizek auf 10, Manuel Feist auf Rang 13, Erik Frenzel noch auf Rang 17 und David Mach geht auch in die Punkte mit Rang 24, direkt vor Terence Weber auf Rang 25. Und dann gab es ja noch was Besonderes, nämlich den Massenstart. Das heißt, eigentlich ist ja in der nordischen Kombi die Tradition, dass man natürlich auf der Schanze startet und dann ab zum Langlauf geht, um den Sieger auszukämpfen. Und beim Massenstart ist tatsächlich das Besondere, dass es, wie eben zum Beispiel beim Biathlon-Massenstart, auf der Strecke losgeht, alle starten zusammen und danach geht es auf die Schanze. Also eine interessante Reihenfolge. Auch da gewinnt am Ende Magnus Rieber vor Matteo Bo, dem Franzosen, und Ryota Yamamoto, der auch ein sehr gutes Wochenende hinter sich brachte. Oftebro auf 4, Julian Schmid nochmal auf 5, holt einige Weltcup-Punkte, Feist 6, Erik Frenzel 9, Johannes Rizek auf 17, Terence Weber auf 19 und David Mach auf 36, Vincent Geiger sogar nur auf Rang 43.
Genau, das war sehr erfreulich, Julian Schmid mal im gelben Trikot zu sehen. Mal gucken, vielleicht kann das ja noch das ein oder andere Mal vorkommen dieses Jahr. Man darf ja wohl noch träumen dürfen. Jan Magnus Rieber kann sich an diesem Wochenende seinen sage und schreibe schon 50. Weltcupsieg sichern. Also unfassbar. Der macht jetzt wirklich Rekordjagd noch und nöcher. Was den Massenstart angeht, ist das ja ein Wettkampfformat, was es ja ganz früher schon mal häufiger gegeben hat. Und natürlich versucht die nordische Kombination im Rahmen des Kampfes um den Olympiaerhalt, wo es ja schlechter aussieht denn je, da ist ja wirklich ganz großes Debakel am Start. Versucht mal alles, um die Aufmerksamkeit zu erlangen und ganz interessante Einblicke da rein. Zum Beispiel auch noch als Tipp für euch, den Podcast von und mit Vincent Geiger, She Happens, euch ans Herz zu legen. Da war unter anderem Karl Geiger zu Gast, es ging um das Superteam, es ging aber eben auch um die Debatte und das wird sich sicherlich in den kommenden Wochen fortsetzen, wie es um die nordische Kombination bei den Olympischen Spielen bestellt ist. Dann machen wir mit dem Langlauf weiter. Die Kombinierer übrigens auch in Lillehammer am Start am kommenden Wochenende, also geht es da direkt weiter. Auch die Damen sind dann übrigens dabei und im Langlauf können wir sagen, dass es ja bei den Sprints aus deutscher Sicht recht düster daherkam. Bei den Damen im Sprint 2 Schmädinnen vorne, Emma Riebom und Johanna Hagström vor Tiril Utnes Weng aus Norwegen. Bei den Herren waren, ja, vier, also da muss man halt wirklich sagen, ich habe es ja in den vergangenen Monaten schon häufiger gesagt, es ist halt wirklich krass, dass da jetzt die ganzen russischen Athleten nicht dabei sind. Hat natürlich auch Geschmäckle. Auf der anderen Seite ist sicherlich verständlich und auch richtig in gewisser Weise, aber jetzt hat man halt hier das Phänomen, dass jetzt vier Norweger hier beim Sprint vorneweg sind. Ja. Johannes Hørsvold-Klebo, Even Nordhøg, Paul Goldberg und Erik Valnes. Und das ist natürlich wirklich eine riesige Nation, die sich da jetzt ja nicht beweisen kann auf dem Level. Dann haben wir am Samstag dann die beiden normalen Sprintrennen gehabt, das heißt 10 Kilometer klassisch bei den Damen. Da war Ebba Andersen erfolgreich, also auch ein Doppelpodium für Schweden, denn Frida Karlsson wird Zweite. Und sehr, sehr erfreulich aus deutscher Sicht und das beste Ergebnis an diesem Wochenende Katharina Hennig, die ja auch bei Olympia zuletzt überraschenderweise auftrumpfen konnte, sichert sich im Zielsprint den dritten Platz vor Anna Kersti Kalva auf dem aus Norwegen auf dem vierten Platz, Viktoria Karl wird 13., Coletta Rützek 20., Sophie Krehl 28., Laura Gimler 31., Pia Fick 34, Lisa Lohmann 37 und bei den Herren sah es nicht ganz so super aus, da war Klebo natürlich erfolgreich mit fast 20, also über 20 Sekunden Vorsprung vor Paul Goldberg und Martin Löfström Nynsgett, also die Norweger wirklich breit aufgestellt mit Platz 1, 2, 3, 6 und 7 an diesem Wettbewerb. Janosch Brugger auf Platz 8, bester Deutscher, Friedrich Moch 15, Lukas Böge 22, Albrecht Kuchler 25. Und dann am Sonntag ist ja fast schon logisch, dass dann die Verfolgung noch hinterherkommt, dann über 20 Kilometer im freien Stil. Wieder Doppelpodium für Schweden bei den Damen, Frida Karlsson vor Ebba Andersen, das heißt, die beiden haben die Plätze getauscht, dann drei Norwegerinnen und die beiden besten Deutschen sind auf den Plätzen 13 und 14 zu finden und da kann man natürlich schon erwarten, dass es sich um Katharina Hennig und Viktoria Karl handelt. Krehl und Rützek sowie Lohmann auf 30, 31 und 36 und bei den Herren sieht es ein bisschen besser aus, da gab es mal wieder erwarten, Norweger auf Platz 1, 2, 5, 7, 8, 10 und 11. Friedrich Moch wird 9. Lukas Bögel 13. Also, ja, da werde ich mich jetzt, glaube ich, noch die nächsten Wochen ein bisschen, ja, ich weiß nicht, ob ich mich drüber lustig mache, ob ich es kritisieren werde oder ob ich es einfach nur hinnehme. Diese geballten Norweger, das wird sich jetzt wirklich total durch die ganze Saison ziehen. Ich bin mir nicht sicher, was ich davon halten mag.
Ja, das wird ein Phänomen sein, was uns auf jeden Fall noch begleiten wird. Ja, ich muss mal schauen, wie das jetzt endet. Nächste Woche Lillehammer, ja, dann noch direkt auf der Heimpiste. Da wird's nicht anders aussehen, können wir, glaube ich, mitrechnen. Und ja, sollte ich damit in den Eiskanal gehen?
Noch nicht ganz. Wir können sagen, dass morgen der Biathlon-Weltcup startet. Da geht es dann los mit den ersten Wettbewerben dort. Auch Rodeln gibt es ab nächsten Wochenende. In Innsbruck Eagles werden da die ersten Wettbewerbe ausgetragen. Das heißt, wir sind nächste Woche mit noch mehr Wintersport am Start, wobei die Herren-Skispringer da wegfallen. Wir machen jetzt eine kurze Unterbrechung und sind dann wieder da mit Ski Alpin, Skeleton und Bob. Bis gleich.
On the Pitch. Der Sportpodcast mit Benny und David.
Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder mit dem dritten Teil dieser Folge und dem zweiten Teil, mit dem wir uns in dem Wintersport auseinandersetzen, Benny. Ja, Zeitverschiebung nach Amerika ist ja auch immer ein Thema bei Sportübertragungen. Das heißt, die NFL hat nachtschlafende Zeit, das heißt auch für die Ski-Alpin-Wettbewerber an diesem Wochenende, dass man sich ja nicht so früh den Wecker stellen musste, um Ski-Alpin-Wettbewerbe zu verfolgen, ne?
Ja, dann gab es tatsächlich mal Wintersport zur Primetime. Das hat auch richtig Spaß gemacht. Natürlich gab es dann auch nochmal eine Verschiebung der Herren, unter anderem, ich glaube, vom Freitag dann, wo es eigentlich um 20:30 hätte stattfinden sollen, auf Samstag 16 Uhr, wenn ich mich nicht irre. Aber ja, auf jeden Fall, es macht auf jeden Fall sehr viel Spaß, abends auch Wintersport gucken zu können. Das macht es dann nochmal ein bisschen besonderer, auf jeden Fall.
Genau, da sind ja dann meistens auch auf jeden Fall ein Speed-Wettbewerb dabei, weil eben gerade die Austragungsorte wie Beaver Creek, das ja nächste Woche bei den Herren dran ist, natürlich mit Speedrennen nur so trotzt. Die Herren waren dieses Wochenende in Lake Louise, die Damen waren in Killington, haben da Technikdisziplinen ausgetragen, für die geht's dann nächste Woche auf die Piste, also doch diese Woche, auf die Piste, auf denen die Herren in den letzten Tagen aktiv waren, also die auch in Lake Louise dann am Start. Wir beginnen mit den Herren. Die Abfahrt in Lake Louise war das erste, was ausgetragen worden ist. Und da konnte Alexander Amort-Kilde erwartungsgemäß den Platz 1 einfahren vor Daniel Hemmelsberger und Marco Odermatt, mit dem natürlich auch dieses Jahr in der Weltcup-Gesamtwertung wieder zu rechnen sein wird. Matthias Mayer auf der 4, unser lieber Freund und Kollege Beat Voits auf Platz 5, Johan Claret in seinem ja wirklich fast schon antik anmutenden Alter auf Platz 6, Nils Zintermann auf der 7, Thomas Dresen. Ich weiß nicht, wie viele Tage es genau sind. Es sind, glaube ich, ungefähr
995 zum ersten Weltcup-Start auf jeden Fall. Und
Verletzungspech noch richtig. Und nöcher. Ja. Und dann in den Top 10, das ist das, was Benny sagen wollte. Platz 8 beim ersten Weltcup-Auftritt nach ja quasi 3 Jahren Abwesenheit. Eine Sekunde Rückstand zur Weltspitze, das ist ein überragender Einstieg und man kann es nicht hoch genug hängen. Ich hatte irgendwie schon Sportler des Jahres immer, Sportler des Jahres habe ich natürlich in meinem Kopf, das ist Manuel Fettner, aber ich denke, dann wird Thomas Dresen auf jeden Fall Adler der Woche, oder? Athlet der Woche natürlich.
Ja, er kommt auf jeden Fall in Frage, da werden wir uns gleich nochmal zusammensetzen, aber ja, es wurde ja sogar am Sonntag dann noch besser, du wirst ja gleich drauf kommen, ich glaube, er wurde dann nochmal Fünfter, also was für ein Wochenende, direkt so reinzustarten. Wenn das so weitergeht, dann können wir uns ja endlich mal wieder auf einen Topmann da vorne einstellen.
Ich kann deine Hoffnung bremsen, das mache ich gleich. Es ist sicherlich im Gespräch und das werdet ihr über Instagram dann auch sehen, @onthepitch_pod. Romet Baumann wird in der Abfahrt 10. Dominik Schweiger 12. Simon Jocher 17. Beppi Ferstl 22. Andi Sander 31. Das ist also insgesamt wirklich ein richtig erfreuliches Ergebnis. Auch Luis Vogt, ein Neueinsteiger, wird 51. Das erste Mal mit dabei gewesen jetzt dieser Saison. In Killington gab es dann den Riesenslalom der Damen. Da konnte sich das erste Mal seit 6 Jahren Lara Gut-Pirami wieder einen Weltcupsieg im Riesenslalom sichern. Das hatte man gar nicht auf dem Schirm, dass es wirklich schon so lange her ist. Marta Bassino auf Platz 2, Sarah Hector auf Platz 3, Petra Vlova auf Platz 4. Und für die deutschen Ergebnisse muss man da leider quasi die Ergebnisliste auf links drehen. Da ist leider keine Platzierung mit dabei. Michaela Schiffin wurde nur 13. Das hat sich dann aber auch geändert. Da kommen wir gleich noch drauf. Super-G am Sonntag hatte dann natürlich Marco Odermatt als Sieger. 37 Hundertstel vor Alexander Amort-Kilde, der die Abfahrt gewinnen konnte. Matthias Mayer, Abfahrts-Olympiasieger auf Platz 3. Vincent Kriechmeier auf Platz 4. Und dann auf Platz 5 nicht Thomas Dresen, sondern Andi Sander. Das heißt, wir haben nicht nur einen Athleten mit Top-Ambitionen, sondern ein ganzes Speed-Team, das uns richtig, richtig viel Spaß machen wird in diesem Winter. Da bin ich sehr optimistisch. Simon Jocher auf Platz 14, Romet Baumann auf Platz 17, Beppi Ferstl 27, Thomas Dresen 31, keine Weltcup-Punkte, aber ich denke, das ist in Ordnung. Luis Vogt kam leider nicht ins Ziel, aber ich denke, gerade was die Speed-Herren angeht, sind wir da richtig gut aufgelegt und haben da durchaus den ein oder anderen Weltcup-Podestplatz noch zu bejubeln in diesem Winter. Bei den Damen gab es da noch einen Slalom und da auch wieder Doppelsieg, genau wie in Ruka beim Skispringen. Anna Sven Larsson, die Schwedin, gewinnt zusammen mit Wendy Holden aus der Schweiz. Katharina Truppe aus Österreich wird 3. Vlova und Schiffin auf Platz 4 und 5. Die würde man ja eigentlich auch auf dem Podium erwarten. Und auch hier muss man leider sagen, dass Andrea Filser und Lena Dürr nicht so erfolgreich waren. Das heißt, der Fokus, was die Erfolge aus deutscher Sicht angeht, liegt dieses Wochenende auf jeden Fall eindeutig bei den Herren Speed.
Ja, absolut. Und da muss man auch wirklich sagen, da sind die deutschen Herren auch in der Breite bei den Speed-Disziplinen zumindest ein bisschen besser aufgestellt als die Damen. Das sehen wir auf jeden Fall auch schon über die Jahre gestreckt so ein wenig. Aber natürlich auch da Lena Dürr, Jessica Hilzinger und Co. Die sollen sich natürlich auch hier beweisen können. Slaloms sind eben ihre Top-Disziplin, aber so ein paar Weltcup-Punkte aus anderen Disziplinen mitnehmen, ist da vielleicht auch gar nicht so schlecht. Ich würde sagen,
ganz gut. Ja, wir haben noch ein paar Weltcup-Siege übrig. Benny macht weiter.
Ja. Und das sind eigentlich welche. Also da gibt's glaube ich so ein Abonnement drauf.
Quasi selbstverständlich. Ja.
Genau. Francesco Friedrich, den Namen, den habt ihr wahrscheinlich hier im Podcast schon öfter gehört. Ich weiß gar nicht, ob er schon mal Athlet der Woche war, aber sicherlich.
Das müssen wir jede Woche machen, wir fangen einfach gar nicht an damit.
Naja, der Francesco Friedrich Athlet der Woche oder so, weil das so, so einen separaten Award noch.
Athlet der Woche sponsert bei Francesco Friedrich.
Genau, aber wir fangen erstmal an, womit fangen wir an? Am besten mit Bob einfach. Nee, wir fangen mit Skeleton an, weil das schon am Donnerstag war. Auch da gab es Erfolge aus deutscher Sicht. Nämlich bei den Damen, denn Hanna Neise konnte tatsächlich nach dem Olympiatitel nun auch ihren ersten Weltcupsieg feiern. Ja, da überlegt man sich zurecht, sie hat einen Olympiatitel vor ihrem ersten Weltcupsieg gewonnen. Ja, das war tatsächlich so. Ich musste mir auch noch mal verwundert die Augen reiben, als ich das gelesen habe. Aber ja, das war auf jeden Fall sehr erfreulich. Bei den Herren gab es kein Podest, aber auf jeden Fall einige Top-10-Plätze. Und wir gehen wir gucken nochmal her. Kurz Axel Jung auf 4, Christopher Grotter auf 5. Die beiden Namen, die sich da in den letzten Jahren ja oft ganz vorne präsentieren konnten und auch ja um Titel mitgekämpft haben im Skeleton. Und wir gehen direkt in den Bobsport. Da stand zum einen der Monobob an, der Damen. Kim Kalicki und Laura Nolte sind ja da die Namen, die da normalerweise oft ganz vorne gehandelt werden. Ein Podest gab es leider nicht. Rang 5, Rang 7. Kalicki 5, Nolte 7. Das Podest besteht aus zwei Kanadierinnen, Bianca Ribi und Cynthia Appiah. Und der US-Amerikanerin Kaylee Humphries. Lisa Marie Buckwitz war noch dabei, eine weitere deutsche Athletin, die man bisher noch nicht so oft gehört hat. Die landete am Ende auf Rang 9. Dann gab es am gleichen Tag, am 25. noch den Zweierbob der Herren. Und da sind wir wieder. Francesco Friedrich gewinnt ihn natürlich. Ich muss unbedingt raussuchen, wie lange er jetzt schon ungeschlagen ist, weil das haben wir ja schon durch die letzte Saison durchgezogen. Er gewinnt vor Bradley Hall, dem Briten. Und Johannes Lochner vollendet aus deutscher Sicht das Podium. Christoph Hafer auch in den Top 5 auf Rang 5. Also da auch wieder ein Top-Ergebnis aus deutscher Sicht. Bei den Damen am nächsten Tag ging es auch natürlich in den Zweierbob. Und da gab es den ersten Weltcupsieg bei den Frauen. Kim Kalicki gewinnt vor Melanie Hasler und Kaylee Humphries, die zum zweiten Mal in Folge jetzt auf dem Podium war. Laura Nolte verpasst es wirklich hauchdünn. Ich glaube, ja, 0,9 Sekunden Unterschied oder so. Auf Rang 4. Und dann gehen wir nochmal in den Viererbob. Den gewann natürlich auch Francesco Friedrich vor Bradley Hall, der wieder auf dem Podium stand. Taylor Austin aus Kanada vollendete das Podium. Lochner 6, Christoph Hafer, ja, did not start. Und das war es tatsächlich aus dem Eiskanal. Ich würde sagen, ein Start nach Maß. Und jetzt, nachdem wir den ersten Wintersportteil, den ersten großen Wintersportteil der Saison abgeschlossen haben, was ist denn da so dein Fazit nach diesem sportlich tollen Wochenende?
Ja, das kann ich dir gleich sagen. Ich möchte gerne noch zwei Sachen zum Bob ergänzen. Zum einen, dass Francesco Friedrich jetzt zum Beispiel im Zweierbob schon 45 Weltcupsiege hat. Dafür, dass das ja pro Wochenende nur einmal ausgetragen wird, kann man sich schon diese Siegeserie ahnen. Ich finde es auch ganz schön, dass die jetzt endlich wieder auf dem US-amerikanischen Kontinent fahren. Denn man bedenke, die mussten jetzt zwei Winter nur in Europa fahren. Aufgrund der Corona-Pandemie hat man diesen ganzen Reisestress jetzt außen vor gelassen. Das heißt, es geht jetzt als nächstes. Man war in Whistler nach Park City und Lake Placid dann Mitte Dezember. Und was soll ich sagen, ich kann da jetzt ein Highlight gar nicht herausheben. Es ist einfach, also auf jeden Fall Julian Schmid, denke ich, im gelben Trikot bei der nordischen Kombination. Und ansonsten diese traumhaften Bedingungen, von denen man weiß, dass sie in Kuusamo stattfinden. Ich hatte irgendwie auch zwischenzeitlich geschrieben am Wochenende, dass es ganz schön ist, irgendwie nicht diese 4,5 Meter Rückenwind, Seitenwindböen auf der Ruka Tunturi-Schanze zu haben, wo ein Harry Olli dann bei 85 Meter auf dem Vorbau landet oder so. Es war wirklich schön, dass man dann so den Hang runtergleiten konnte, weil das ja wirklich eine Schanze ist, wo man quasi keine Höhe verliert. Und wenn man einmal über die 100 gekommen ist, sollte es ja auch über die 130 gehen. Also es hat wirklich Spaß gemacht und sicherlich ist dein Herz dann richtig am Brennen, wenn der Biathlon wieder losgeht in den kommenden Tagen.
Natürlich, also ich muss auch sagen, bei diesen Top-Bedingungen kam am Wochenende halt wirklich auch Wintersportfreude auf. Das war wirklich der Start, den diese Saison auch verdient hat. Und ja, jetzt geht's genau am Dienstag schon nach Kontiolahti mit dem ersten Weltcup. Ich glaube, es geht mit den beiden Sprints los am Dienstag und Mittwoch, der Damen und der Herren. Ich freue mich sehr drauf und da vielleicht auch noch mal eine Empfehlung, die Extra-Runde in einem Podcast, der gerade wirklich jeden Montag bis zum Saisonstart ein Interview rausgebracht hat. Letzte Woche war Johannes Tinius-Bö im englischen Interview zu Gast. Diese Woche ist es Michael Rösch nochmal zum Start der Saison. Also richtig toll, was die Jungs auf die Beine gestellt haben. Und da sollte man da vielleicht auch mal reinschauen.
Genau. Dienstag Herren-Einzel 20 Kilometer, Mittwoch 15 Kilometer Damen-Einzel. Und dann gibt es am Samstag die beiden Sprints und am Sonntag die beiden Verfolgungen. Und das war dann Kontiolahti. Weiter geht es dann aber erst wieder Anfang Januar auf der Pokljuka. Dazwischen ist, was den Kalender angeht, nichts. Deswegen nehmt ganze Biathlon mit, weil danach ist erstmal ein bisschen Pause.
Ja, ganz genau, genießt es. Und damit sind wir tatsächlich jetzt mit dem ersten Wintersportblock der Saison durch.
Ja, waren wir doch flott, wenn ich jetzt gerade hier so auf meine Zeit gucke. Aber wir haben ja noch ein bisschen was zu berichten, weil wir werden gleich noch über den Fußball sprechen und dabei gönnen wir uns noch einen Blick auf die Damen-Fußball-Bundesliga, bevor wir uns dann mit den sportlichen Geschehnissen in Katar beschäftigen. Der zweite Gruppenspieltag wird heute beendet am Montag und dann geht es ja schon in die alles entscheidende Phase. Gestern Abend hat Deutschland gegen Spanien gespielt. All das werden wir gleich besprechen. Wir hören uns. Bis gleich.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
On the Pitch, der Sportpodcast mit Benny und David.
Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder mit dem Fußball, mit dem wir uns im letzten Teil widmen. Und da die Herren ja sich gerade größtenteils in Katar oder mit ihren Vereinen im Training befinden, blicken wir darauf, was in der Damenbundesliga so los ist. Wir können in den kommenden Wochen auch mal drauf schauen, was in den Herrenligen in Europa so los ist. Da gibt es ja durchaus auch beachtliche Ergebnisse, das haben wir sonst immer mal gemacht. Wenn die Bundesliga pausiert, und ich glaube, der Blick lohnt sich, denn die anderen europäischen Ligen international bei den Herren pausieren ja gar nicht so lange wie die Bundesliga. Deswegen wird sich das auf jeden Fall lohnen. Bei den Damen können wir dieses Wochenende mal darauf schauen, dass zum Beispiel die TSG Hoffenheim gegen Turbine Potsdam 1-3 gewonnen hat. Die Eintracht, die ja im Pokal gegen RB Leipzig ausgeschieden ist, gegen Leverkusen erfolgreich war, 1-0, weiter auf Platz 2 in der Tabelle. Der SC Freiburg gewinnt gegen Werder Bremen 1-2. In dieser Liga, die ja aus 12 Mannschaften besteht, ist Freiburg jetzt 5., Bremen auf 11, Potsdam übrigens letzter. Das ist wirklich traurig, gerade so für einen der größten Namen, die es im Frauenfußball gibt in Deutschland. Köln verliert hoch gegen Wolfsburg, die Meisterinnen und Pokalsiegerinnen von dem VfL sind weiterhin unangefochten auf Platz 1 in der Tabelle. Duisburg gewinnt gegen Meppen. Schön, dass die beiden Teams auch in der ersten Liga sind. Sind auch übrigens beide Aufsteiger. Und die Bayern gewinnen gegen Essen 2-0 und sind auf Platz 3 in der Tabelle. Dann können wir, denke ich, direkt nach Katar springen und starten mit den Spielen dieser Weltmeisterschaft, die ja für viele Zwischentöne sorgt. Deswegen haben wir mit unserer Sonderreihe Katastrophe, wo wir abseits der Plätze schauen, was für Diskussionen da entstehen und natürlich auch unsere Meinung dazu kundtun. Hört da gerne mal rein, da gab es letzte Woche den Auftakt und es wird auch diese Woche dann eine zweite Folge geben. Blicken wir jetzt auf die sportlichen Ereignisse und starten am Montag jetzt die Spiele einmal schnell durch, damit alle auf dem Stand sind und dann gucken wir am Ende, wie es in den Gruppen steht und was ich am dritten Spieltag tun kann. Wir starten am Montag nach dem Eröffnungsspiel mit England gegen Iran, Benni.
Ja, ganz genau. England gegen den Iran, natürlich auch ein Spiel, was symbolisch zum Start sehr besonders war, aber das besprechen wir, wie gesagt, auch in unserem anderen Podcast. England schlug Iran mit 6-2 sehr deutlich. Direkt ja zwei Titelfavoriten oder zumindest man kann sie Titelfavoriten nennen, starteten ja an diesem Montag England und eben die Niederlande. Die Niederlande, gewannen dann spät gegen den Senegal, tat sich lange Zeit schwer. Der Senegal machte defensiv einen ganz guten Job. Am Ende 2-0 für die Niederlande. Und die USA und Wales trennen sich 1-1 in dieser Gruppe, in der es, glaube ich, für beide Teams ja auch um diesen zweiten Platz und ums Weiterkommen geht.
Am Dienstag kam dann gleich die erste Überraschung. Du hattest eben von Titelfavoriten gesprochen und da zählt natürlich auch Argentinien zu. In Gruppe C eigentlich natürlich auf Platz 1 erwartet worden, sicherte man sich keine Punkte im ersten Spiel, sondern verlor gegen Saudi-Arabien, was natürlich auch im Königreich gleich dazu genutzt wurde, den darauffolgenden Mittwoch zu einem Feiertag zu erklären, also Lionel Messi mit einem verwandelten Elfmeter, aber sonst ist da nicht viel passiert. Man hatte, ich glaube, 3 Abseitstore in der ersten Halbzeit, aber in der zweiten Halbzeit ist man einfach Opfer seiner schlechten Konsequenz in der ersten Hälfte geworden und so konnte Saudi-Arabien eben mit 2 Toren dieses Spiel noch drehen. Dänemark läuft gegen die Tunesier auf und spielt nur 0-0. Ein weiteres 0-0 dann bei Mexiko gegen Polen, das heißt Lewandowski musste zu dem Zeitpunkt weiterhin noch auf sein erstes WM-Tor warten und Frankreich gewann am Abend dann erwartungsgemäß deutlich 1-4 gegen Australien.
Ja, wir gehen in den Mittwoch. Apropos 0-0, hier gab es direkt das nächste, Marokko gegen Kroatien 0-0. Dann kam es zum ersten Spiel aus deutscher Sicht gegen Japan. Und ja, was soll ich sagen? Ich glaube, über weite Strecken erstmal ein solides Spiel gewesen. Dann der Elfmeter in der 33. Minute, Gündogan verwandelt ihn. Kurz vor der Halbzeit wurde dann noch das Tor von Kai Havertz aberkannt und in der zweiten Halbzeit gegen Ende spät es 1:1 durch Ritsu Doan, den du besonders gern aus Bielefelder Zeiten noch natürlich, an den du dich erinnerst. Und no. Takuma Asano, der dann in der 83. zum 2:1 einnetzte. Also ja, die doppelte Bundesliga-Packung so gesehen, weil Asano spielt ja in Bochum.
Was und damit, ist die Flick?
Genau, da gibt's dieses lustige Video, ja. wo er nach dem Bundestrainer der deutschen Nationalmannschaft gefragt wird. Kannte er nicht. Und,
also ja. Vor einem halben Jahr oder so. Ja, und jetzt hat er genau. Gegen ihn getroffen und ja.
Damit kein Start nach Maß für die Deutschen. Für Japan dafür unerwartet 3 Punkte. Daneben Spanien, 7:0 gegen Costa Rica. Das höchste Ergebnis bisher in dieser WM. Also definitiv,
wird auch so bleiben.
Definitiv eine Machtdemonstration. Ich glaube auch, dass es nicht nochmal höher wird. Und Belgien gewinnt gegen Kanada mit 1:0 und tut sich auch da schwer.
Genau, die Schweiz gewinnt dann am Donnerstag im ersten und frühen Spiel 1:0 gegen Kamerun. Das hat mich sehr gefreut, weil da natürlich auch wahnsinnig viele Legenden noch auf dem Platz rumstehen. Allein schon Xhaka und Shaqiri da im Mittelfeld zu sehen, ist schon irgendwie vielleicht auch nicht mehr ganz so häufig der Fall. Dann haben wir Südkorea, das sich gut schlägt, so wie vor 4 Jahren schon, diesmal gegen Uruguay sich behauptet und einen Punkt holt, auch da torlos 0:0. Dann hatten wir ein Spiel, wo wir beide wirklich mitgefiebert haben, das muss man ja fast schon irgendwie ein bisschen vorsichtig sagen in diesen Tagen. Aber Portugal-Ghana war wirklich ein nervenaufreibendes Spiel. Zur Halbzeit 0:0 und am Ende 3:2 für die Portugiesen. Das war wirklich spannend und am Ende kam Ghana fast nochmal ran und ja, hat sich fast den Ausgleich erkämpfen können. Brasilien gewinnt am Abend in Anführungszeichen nur 2:0 gegen Serbien. Da tat man sich lange schwer. Aber am Ende dann erwartete 3 Punkte für den zweiten Favoriten aus Südamerika, der natürlich dann auch besser gestartet ist als die Argentinier. Dann kommen wir zum zweiten Spieltag und der begann dann am Freitag, Benni.
Genau, und auch da gab es, meine Stimme, auch da gab es eine Überraschung, denn der Iran schlug überraschenderweise 2:0 Wales. Ein Sieg, den, glaube ich, ja nicht mit dem nicht viele gerechnet haben. Katar verliert gegen den Senegal 1:3. Und dadurch, dass die Niederlande danach einen Punkt gegen Ecuador holt, ist Katar ausgeschieden. Denn die Niederlande und Ecuador trennen sich dann 1:1. Übrigens, der erste Gastgeber, der aus der Vorrunde Adieu sagt, ne? Ich meine, das war so eine.
Ich weiß nur, dass sie der erste Gastgeber waren, der das Eröffnungsspiel verliert.
Stimmt, gegen Südafrika. Südafrika ist ja auch ausgeschieden. Quatsch.
Ja.
England, USA, auch so ein WM-Klassiker, finde ich. Geht 0:0 aus, relativ unspektakulär und die USA kann sich da zufrieden geben mit diesem Punkt, durchaus. Genau, und das war der Freitag.
Genau, am Samstag hatten wir dann ja durchaus eine Mannschaft mit durchaus interessanten Namen. Tunesien hatte sich ja ein 0:0 gegen Dänemark gekämpft. Und dann gab es ein Spiel, in dem nicht wirklich viel passiert ist. Die Australier konnten sich mit einem Tor von Duke dann das 0:1 und die 3 Punkte sichern. Im zweiten Spiel Saudi-Arabien mit dem Sieg gegen Argentinien im Rückenwind, dann gegen Robert Lewandowskis Polen, der immer noch einen zweiten Sturmpartner an seiner Seite hat, das unter anderem dafür sorgt, dass er immer noch keinen WM-Treffer hatte. Das hatte sich dann aber hier geändert. Er traf nämlich beim 2:0 der Polen gegen Saudi-Arabien und sicherte sich auch hier dann 3 Punkte gegen die Mannschaft, die vorher einen der Top-Favoriten geschlagen hatte. Und dann wirklich ein Top-Spiel. Samstag, auf das sich wirklich viele gefreut hatten. Frankreich gegen Dänemark. Es war betont knapp und ich denke, mit dem knappen Ergebnis haben auch die meisten gerechnet, weil ich glaube, Dänemark ist ja spätestens seit den wirklich vielseitig emotional aufgeladenen Auftritten bei der Europameisterschaft auf dem Zettel vieler Fußballbeobachter. Und da sicherte sich Frankreich eben in Anführungszeichen nur ein 2:1-Sieg. Argentinien gewann dann, und das ja schon mit gehörigem Druck, nach der Niederlage gegen Saudi-Arabien abends noch gegen Mexiko 2:0. Und da entwickelten sich die TV-Quoten dann langsam doch über die 5 Millionen in Deutschland. Und das hat sich gestern Abend dann nochmal in eine neue Ebene gehievt, auch wenn das nicht vergleichbar ist mit den vorherigen Turnieren, Benni. Der Sonntag.
Ja, ganz genau. Der Sonntag, der fehlt uns noch. Moment. Gestern gewann überraschend Costa Rica gegen Japan mit 1:0. Und nach diesem Spiel war dann doch plötzlich die Euphorie. Plötzlich gab es so eine Grundeuphorie wieder. Also nicht unbedingt im Land, aber man hatte so den Eindruck, dass da plötzlich wieder was gehen könnte für Deutschland. Ja, Marokko schlägt dann ganz schwache Belgier mit 2-0. Belgien ja, spielt da weiterhin unter ihren Möglichkeiten und kann aus dieser Gruppenphase tatsächlich ausscheiden. Während Kroatien die Kanadier mit 4-1 schlägt und das trotz eines wunderbaren Treffers von Alphonso Davies.
In der zweiten Minute schon, genau. Also wirklich ganz frühes Tor für die Kanadier und da dachte man sich, na, geht da was, der Vize-Weltmeister vielleicht doch noch am Wackeln, aber es kam am Ende dann doch an das 4-1. Dann doch recht deutlich und für die Kroaten auch ganz wichtig, weil die haben wirklich auch noch keine überragenden Auftritte hingelegt.
Ja. Unter anderem lag es auch an Andrej Kramaric, der ja bei Hoffenheim mittlerweile nicht mehr nur ein Torjäger ist und hier aber für einen Doppelpack zuständig ist und damit natürlich auch das Spiel ja geprägt hat. Und dann natürlich abends, gestern Abend, das Topspiel Spanien gegen Deutschland. Selbst hätte Deutschland dieses Spiel verloren, wäre es immer noch möglich gewesen durch einen hohen Sieg gegen Costa Rica und naja, eine Niederlage von Japan gegen Spanien, das Weiterkommen zu schaffen. Aber es ging 1-1 aus in einer, ja, doch relativ hochklassigen Partie. Und ja, unter anderem Schlotterbeck kam nicht von Anfang an. Dafür spielte, ja, Thilo Kehrer in der Viererkette. Und ja, was gibt's zu diesem Spiel zu sagen? Ich meine, der Joker Niklas Füllkrug sticht dann spät noch. Damit auch sein erstes Tor bei einem großen Turnier. Und ja, was sagst du zu dieser Partie?
Ja, also ich habe am Anfang nicht verstanden, wie man auf die Idee kommt, jetzt Thomas Müller dann ganz vorne reinzustellen. Das ist ein bisschen befremdlich aus meiner Sicht. Da hätte man sicherlich auch andere Personen auf der Bank sitzen gehabt, die am Ende auch getroffen haben, die man da hätte von Beginn an reinstellen können. Dann war ich am Anfang auch ein bisschen skeptisch, was Musiala auf dem Flügel angeht. Aber ich habe gestern so ein bisschen wieder, also wir haben ja zusammengeguckt, auch wirklich wahnsinnige Momente von Jamal Musiala gesehen, auch von Gündogan, das habe ich überhaupt nicht nachvollziehen können, dass er jetzt das zweite Mal ausgewechselt worden ist. Das war ja ein bisschen der Kompromiss am Anfang. Also, oder die Frage, die man sich gestellt hat. Entweder Kimmich und Goretzka von Beginn an oder Kimmich, Gündogan. Da war immer auch gesagt, wir haben nie mit allen drei zusammen trainiert und was ist passiert? Alle drei waren zusammen in der Startelf. Es hätte noch immer Jutta Jange, aber Goretzka mit einem starken Spiel, Kimmich ist Kimmich und Gündogan hat eben auch keinen schlechten Auftritt hingelegt. Also bin ich gespannt, ob das jetzt noch einmal so passieren wird, weil das ja im Prinzip auch schwierig ist, einen von den dreien auf die Zehn zu setzen, weil ich da gerne Musiala gehabt hätte. Es hat mich gefreut, dass Leroy Sané dann reinkam. Der hat auch richtig nochmal stark aufspielen können und unter anderem ja die der vorletzte Pass ist immer der beste, ich sag's oft genug, die quasi Vorlage für das 1-1 gemacht. Also, ja, mal gucken. Am Ende verlieren wir gegen Costa Rica und alles ist vorbei, von daher wage ich mal keine Prognose.
Ja, und das war's tatsächlich von den Spielen, die bisher gelaufen sind. Vielleicht nochmal kurz zu den Spielen heute. Kamerun, Serbien um 11, Südkorea, Ghana um 14 Uhr, Brasilien, Schweiz um 17 Uhr und heute Abend das Spiel Portugal gegen Uruguay. Und ja, das war die erste Folge mit einem Wintersportblog.
Ja, genau. Dann können wir vielleicht noch mal kurz, nur ganz kurz auf die Gruppen blicken, was uns am dritten Spieltag erwartet. Unter anderem noch mit solchen Derby-Spielen wie Wales gegen England oder dann Deutschland. Das letzte Spiel dann am Donnerstag um 20 Uhr. Parallel dann natürlich. Die beiden Gruppenspiele werden jeweils mal parallel ausgetragen am letzten Gruppenspieltag, damit es da nicht eben zum Nicht-Angriffspakt von Lusail oder was auch immer was kommt. Dann blicken wir auf die Gruppen vielleicht. Ich denke in Gruppe A, Katar ist wie gesagt raus, Senegal noch mit einem kleinen Funken Hoffnung gegen Ecuador, aber das sollte ganz gut gehen und die Niederlande gegen Katar, denke ich, sicher durch.
Ja, absolut. Also Katar hat ja nichts mehr, für das sie spielen kann jetzt. In gewisser Weise natürlich auch natürlich für die Kataris selber, dass man hier noch in irgendeiner Weise zumindest auf dem Platz im letzten Spiel Gesicht zeigt. Sind wir einfach mal gespannt. Ich glaube aber nicht dran. Ich glaube, das gibt eine riesige Packung gegen die Niederlande. Wir gehen direkt in die Gruppe B. Da sieht's noch spannend aus, weil momentan ist der Iran auf Rang 2 mit 3 Punkten vor den USA, die ja beide Spiele bisher unentschieden gespielt haben. Die USA muss gegen den Iran ran. Also die 3 Punkte, die müssen es am Ende sein, um das Weiterkommen zu schaffen. Do or die. Und Wales braucht einen Sieg und einen deutlichen Sieg.
Hohen Sieg.
Ja. Genau, einen deutlichen Sieg gegen England, um hier noch das Weiterkommen zu schaffen. Die haben ja nach 2 Spielen nur 1 Punkt auf dem Konto.
Ja, genau, da ist also noch alles möglich. Natürlich auch politisch ein hochbrisantes Duell, Iran gegen USA. Also da bin ich wirklich immer gespannt, was die FIFA vermeiden will und was dann eben doch funktioniert. Naja, Gruppe C am da sieht es ganz gut aus. Die Argentinier haben sich dann noch irgendwie retten können nach der Auftaktniederlage, aber eben Saudi-Arabien auch mit 3 Punkten. Polen vorneweg mit 4, bei denen sieht es besser aus, aber auch da ist die gleiche Ausgangslage wie eben in der Gruppe. Mexiko kann mit einem Sieg gegen Saudi-Arabien auch noch alles erreichen und dann ist Saudi-Arabien auch noch raus, also auch alles möglich.
Ja, ganz genau. Also Mexiko spielt weiterhin unter ihren Möglichkeiten, absolut, auch noch kein Tor auf dem Konto. Aber mit einem hohen Sieg ist man da bestens ja im Kampf dabei ums Achtelfinale. Und am Ende muss man ja auch sagen, selbst wenn Argentinien überraschenderweise ausscheiden sollte, hat man in dieser Gruppe ja wahrscheinlich nicht mit einem ersten Platz gerechnet. Und Platz 2 wäre da auf jeden Fall ein Erfolg.
Ich würde sagen, jetzt schwören wir übernatürlichen Verschwörungstheorien ab und sagen, dass Frankreich der Weltmeister sicher weiter ist, denn da ist egal, was passiert, Frankreich ist schon im Achtelfinale.
Ja, und der Fluch ist gebrochen des vergangenen Weltmeisters, dass er in der Vorrunde ausscheidet. Nach, ich glaube, warte mal, 3 Turnieren? 1, 2, ja. Nee, 4 Turnieren sogar.
18, 14, 10. Also wäre jetzt das 4. gewesen, weil Deutschland ist ja 2016
nicht. Ja, stimmt,
nicht,
genau.
Ach, Brasilien. Ah, nee, warte mal, genau. Brasilien 2006. Ach, Deutschland ist ja gar nicht mehr. Oh Gott.
Deutschland ist nein. Ja, sehr gut.
Ich dachte gerade, Deutschland wäre egal. Dann, ja, auf jeden Fall, der Fluch ist gebrochen, so.
Ja, und Australien ist da tatsächlich im Kampf um, ja, um das Weiterkommen gut dabei gegen Dänemark und Tunesien, die beide noch einen Punkt nur auf dem Konto haben, während Australien ja schon einen Sieg auf dem Konto hat gegen Tunesien. Da geht's noch richtig um die Wurst. Und in Gruppe E, momentan Deutschland noch letzter, mit 1 Punkt. Costa Rica 3 Punkte vor ihnen, also mit 3 Punkten vor ihnen auf Rang 3. Japan 3 Punkte auf Rang 2 und Spanien 4 Punkte auf Rang 1. Und ja, wie gesagt, Deutschland muss gegen Costa Rica so oder so gewinnen, am besten hoch gewinnen. Mhm. Und ja, sich ansonsten eben auf Spanien verlassen, die hoffentlich gegen Japan verlieren. Sonst, erübrigt sich der Rest.
Die hoffentlich gegen Spanien, gegen Japan gewinnen, meinst du?
Genau, meine ich ja, sorry.
Ja, siehst du? Nicht, dass es hier zu ungewollten Wünschen kommt. Gruppe F, Kanada ist sicher raus. Schade um Alphonso Davies, der ja dann zwischenzeitlich gestern als Stürmer agiert hat. Belgien nur auf Platz 3 mit 3 Punkten. Keine überragenden Auftritte, ebenso wie Kroatien. Also beide großen Mannschaften in dieser Gruppe enttäuschen. Marokko hat ja wirklich beachtliche Namen im Kader und das sieht man auch. 4 Punkte aus 2 Spielen. Da ist noch spannend, wer weiterkommt.
Ja, definitiv. Kanada hat sich, also gut, das 1-4, da brach es dann gegen Ende doch ordentlich auf sie hinein. Aber davor die Partie hat mir ganz gut gefallen. Man hat sich als ziemlich stabil erwiesen. Hat ja auch nur 0-1 verloren gegen Belgien. Und ja, vielleicht lässt sich da noch einen Überraschungserfolg feiern und damit die ersten 3 Punkte.
Ja. Marokko gewinnt 1-0 gegen Kanada, Kroatien, Belgien schieben sich gegenseitig Marokko, 1-1 rein und dann wird Marokko Gruppensieger. So, kann alles möglich sein und ich glaube, es ist nicht unwahrscheinlich.
Ja, absolut.
So, Gruppe G, Brasilien und Schweiz, wie gesagt, das ist ein bisschen müßig, weil da jetzt nur ein Spiel passiert ist. Da würde ich sagen, Brasilien und Schweiz bisher nicht super enttäuschend und Möglichkeiten zum Weiterkommen. Ebenso in Gruppe H mit Portugal, aber die Gruppen müssen wir, glaube ich, nicht groß bestimmen, weil da gerade zum Aufnahmezeitpunkt Montagmorgen erst ein Spiel rum ist.
Ja, ganz genau, bei Brasilien vielleicht noch, sei dieses wunderbare Tor beim 2-0-Sieg, noch genannt von Richarlison, der da per Seitfallzieher im Strafraum das Ding so weit von in der Tor ballert. Für die Tore guckt man dann doch ganz gerne WM. Ne?
Ja, genau. Fallrückzieher wie gemalt, wirklich traumhaft. Und wir hatten auch schon das ein oder andere schöne Tor, aber ich glaube, das trifft es dann am Ende wirklich, was den Award des schönsten Turniertors angeht. Ich bin auch noch gespannt, welche Nation am Ende die Nation ist mit den meisten Toren oder welche Nation den Spieler mit den meisten Toren stellt. Das ist ja bei uns noch eine Kick-Tipp-Frage. Ich bin gespannt, da bleibt also auch spannend in unserem Tippspiel, was wir mit verschiedenen Hörerinnen und Hörern haben. Und genau, du hattest eben schon das Ende eingeläutet. Ich denke, wir können uns gefasst machen, nächste Woche wieder auf ein gespanntes, volles Wintersportwochenende. Unter der Woche gibt es dann nochmal Katastrophe, Episode Nummer 2. Und dann hören wir uns wieder am Donnerstag wahrscheinlich, wenn die Folge rauskommt, und dann wieder am Montag gewohnt zum Wochenrückblick.
Ja, genau. Genießt das erste und ja letzte Biathlon-Event in Kontiolahti in diesem Jahr jedenfalls, weil ansonsten gibt es ja wie du schon richtig sagtest, kein Biathlon mehr in diesem Jahr. Dementsprechend, ja, guckt da auch in der Woche rein, wenn ihr die Zeit habt. Und dann hören wir uns am nächsten Montag wieder. Dann kriegen wir das sicherlich auch ein bisschen besser ausgewichtet mit oder austendiert mit ja, wie groß der Rest sein soll im Verhältnis zum Wintersport. Das war heute ein bisschen problematisch am Anfang. Wir mussten erstmal uns wieder so ein Gefühl hinbekommen und dann geht's richtig los.
So ist es, genau. Die Fußball-WM-Spiele werden ja auch nicht mehr in den kommenden Tagen, also das wird schon. Und dann haben wir den Wintersport wieder in gewohnter Breite vertreten und wir sind der einzige Podcast, der alle Disziplinen in wöchentlichen News zusammenfasst. Deswegen freuen wir uns natürlich auch immer über Bewertungen und Weiterempfehlungen. @onthepitch_pod bei Twitter, Instagram und auch bei YouTube zu finden. Schaut da gerne mal vorbei, lasst Sterne da und dann hören wir uns wieder. Ciao, ciao.
Ciao.
On the Pitch. Der Sportpodcast mit Benny und David.